NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
22. Juli 1706. Der Unionsvertrag zwischen England und Schottland wird vereinbart.
Der feierliche Auftritt der Queen. Nicht irgendein Auftritt, sondern the opening of the Parliament, die Eröffnung des Parlaments. Nur, dass es an diesem 1. Juli 1999 nicht um die Abgeordnetenversammlung Großbritanniens geht.
I am pleased now to declare the Scottish Parliament open.
Königin Elisabeth ist in Edinburgh, der Hauptstadt von Schottland. Und Edinburgh, so die Reporterin von STV Scotland, das dürfe sich mit diesem Tag endlich wieder a true capital, eine richtige Hauptstadt, nennen.
July the 1st, 1999, the day Edinburgh can truly call itself a capital again. A Scottish Parliament is opened after 300 years.
Scotland, the brave!
Knapp 300 Jahre nach dem Zusammenschluss von Schottland und England zum Königreich Großbritannien haben die Schotten wieder eine eigene Volksvertretung. Der Hintergrund? Mit den Nordseeölfunden in den 1960er Jahren war das schottische Nationalbewusstsein gestiegen. Man forderte ein Parlament in Edinburgh. Tony Blair hat sich schließlich für ein Referendum eingesetzt, das es möglich machte. Während nun also draußen in den Straßen rund um Edinburghs Assembly Hall, dem vorübergehenden Parlamentsgebäude, die Menschen feiern, erheben sich drinnen die Politiker, um ein Freiheitslied aus dem späten 18. Jahrhundert zu singen. Zwei Wochen zuvor hatten sich die MSPs, die Mitglieder des schottischen Parlaments, schon einmal versammelt. Winifred Ewing hatte da als Alterspräsidentin die inzwischen berühmten Worte gesprochen.
The Scottish Parliament adjourned on the 25th day of March in the year 1707 is hereby reconvened.
Adjourned, zurückgezogen, so Ewing, habe sich das schottische Parlament 1707 nicht etwa aufgelöst, bloß vertagt. So, als hätten die Abgeordneten vorübergehend den Raum verlassen und seien jetzt ganz einfach wieder zusammengekommen. 300 Jahre. Sie werden mit dieser spitzfindigen Formulierung zu einer Pause im Ablauf der Geschichte herabgewürdigt, einem historischen Stillstand. Drei Jahrhunderte. Viele Schotten würden sie am liebsten ausradieren. So wie umgekehrt die Mehrheit der Engländer seit 300 Jahren ignoriert, dass es einmal ein unabhängiges Schottland gegeben hat. Selbst die Queen zeigt nicht immer Feingefühl, so gerne sie und ihre Familie auch Urlaub in Schottland machen, auf Schloss Balmoral. Sonst würde sie sich nicht Elisabeth II. Nennen.
Die jetzige Elisabeth ist die erste dieses Namens im Vereinigten Königreich. Sie müsste eigentlich auch wieder das Numeral 1 führen.
Denn ihre Vorgängerin, Elisabeth I., jene, die ihrer schottischen Cousine und Thronanfechterin Maria Stuart bekanntlich den Kopf abschlagen ließ, war eben eine englische Monarchin, eine aus dem Hause Tudor. Großbritannien gab es ja noch gar nicht. Aber, so Helmut Weber vom Großbritannien-Zentrum der Berliner Humboldt-Universität.
Damals hat wahrscheinlich anglozentrisch 1953, als sie gekrönt wurde, kein Mensch daran gedacht, dass es noch diese Schotten gibt und dass man eben nicht bloß in der Tradition der englischen Geschichte steht.
Diese Schotten, sie leiden unter Verletzungen durch die Engländer, symbolischen wie tatsächlichen, und sie lecken ihre Wunden. Jedes schottische Kind kennt William Wallace, genannt Braveheart, den Freiheitskämpfer aus dem 13. Jahrhundert. Schon damals, im Mittelalter, hat England in blutigen Unterwerfungskriegen alles versucht, um neben Wales auch Schottland zu annektieren. Vergeblich. Dann aber, 1706, heute vor 305 Jahren, wurde doch ein Zusammenschluss der zwei Nationen vereinbart. Verantwortlich ist auf der einen Seite die englische Königin. Sie konnte keinen Nachfolger produzieren, keinen, der überlebte. Alle 18 Kinder der armen Queen Anne starben kurz vor, während oder nach der Geburt. Und auf der anderen Seite, genauso unglaublich, eines der kuriosesten Kolonialabenteuer der Geschichte. Das katastrophal fehlgeschlagene Darien-Experiment. Es führte zum totalen Bankrott des schottischen Staats. Drei Jahrhunderte zurück, nein, sogar noch eins mehr, ganz genau ins Jahr 1603. Da teilen sich England und Schottland den Monarchen.
Aber es waren nach wie vor zwei Länder, zwei Regierungen, zwei Parlamente, zwei Verwaltungen, die sich oftmals alles andere als freundschaftlich gegenüberstanden.
Der Grund für diese Personalunion?
Die englischen Tudor-Herrscher waren zwar kraftvolle Figuren, Heinrich VIII., Elisabeth. Ihr Problem war, dass es mit der Nachkommenschaft nicht so recht funktionieren wollte.
Elisabeth, jene, die ihre Cousine Maria Stuart hatte hinrichten lassen, starb 1603 kinderlos.
Und zu dem Zeitpunkt war die nächstverwandte legitime Person tatsächlich der schottische Stuart-König Jakob VI., der dann als Jakob I. auch zusätzlich den englischen Thron übernahm.
Ein Triumph für Maria, wenn sie da nicht schon kopflos im Grabe geruht hätte. Jakob war ihr Sohn. Jener Jakob, der erste gemeinsame König der Schotten und Engländer, hätte die beiden Nationen gerne ganz verschmolzen. Aber über die Erfindung einer Flagge für das Staatengebilde, den Union Jack, kam er nicht hinaus. Bis sich dann 100 Jahre später mit Queen Anne und ihren 18 toten Kindern erneut ein dynastisches Problem ergab. Ein König musste her. Also verabschiedete das englische Parlament 1701 den Act of Settlement. Dieses Gesetz sollte die protestantische Erbfolge festschreiben, für immer und ewig. Einen Katholiken, nämlich Jakob II., den konvertierten Vater der protestantisch erzogenen Anne, den hatte man ja gerade erst vom Thron geworfen, während der glorreichen Revolution. Jetzt saß er in Frankreich im Exil.
Und man wollte ausschließen, dass etwa der immer noch lebende, vertriebene Jakob oder dessen Kinder, er hatte Kinder, auf den Thron irgendwie würden zurückkommen können.
Ein katholischer Stuart, protegiert von Frankreich, womöglich hätte das die alten Verbindungen zwischen Franzosen und Schotten wiederbelebt, die Old Alliance. Zu einem Zeitpunkt, wo England seit Jahren mit Frankreich im Krieg lag, hätte man damit den Feind plötzlich im Rücken gehabt.
Also eine Front auf ihrer eigenen Insel, was sie zuvor jahrhundertelang erfolgreich verhindert hatten oder vermieden hatten.
Nein, für die regierenden Kreise in London sah ein passender Monarch anders aus.
Er musste in allererster Linie Protestant sein. Er sollte aus einem nicht zu großen und mächtigen Land kommen, um eben nicht zu viel an eigenem politischen Gewicht mitzubringen. Er sollte, wenn möglich, irgendwie mit den Stuarts noch verwandt sein, damit man ihn mit etwas geschickter Politik- oder Medienarbeit, mit geeignetem Einsatz der damaligen Spin-Doctors, eben doch noch als irgendwie legitimen Herrscher verkaufen konnte.
Und so kam man auf die Hannoveraner. Was im Fall von Georg, dem Sohn der Sophie von der Pfalz, der dann mit Queen Annes Tod 1714 tatsächlich auf den britischen Thron gelangte, noch einen weiteren Vorteil hatte, nämlich,
dass er gar kein Englisch sprach. Er konnte also die englischen führenden politischen Kreise auch bei ihrer Politik nicht groß stören.
Soweit die Spielzüge Englands bei diesem dynastischen Schach. Aber noch waren die Schotten nicht matt. Sie stellten Bedingungen für den Thronverzicht der römisch-katholischen Stuarts. Sie wollten endlich den Freihandel.
Man muss sich vorstellen, es gab damals keine Europäische Union. Grenzen waren Grenzen. Das mächtige England, das hatte zeitweise einfach den Handel mit Schottland verboten. Fertig. Und nun saß dieses Land im Norden dieser Insel, das ja nur einen einzigen Nachbarn hatte, nämlich England. Und damit natürlich wirtschaftlich in außerordentlicher Weise eingeschränkt war, wenn der Handel mit England nicht möglich war.
Ein langes Tauziehen begann. Schottland drohte damit, eigenmächtig einen Stuart auf den schottischen Thron zu hieven. Schluss mit der Personalunion. England wurde wütend und verabschiedete 1705 den Alien Act.
Das war das nahezu vollkommene Verbot des Handels. zusätzlich auch noch die Behandlung der Schotten als feindliche Ausländer und als besonderes Bonbon sozusagen.
Vielmehr bittere Pille.
Noch ein Erbverbot für Schotten, für die führenden Kreise in Schottland, überwiegend Adlige. Das wäre der Verlust ihres Grundbesitzes gewesen, soweit er sich auf englischem Boden befand. Und das war natürlich eine außerordentlich wirksame Drohung.
Und weil sie schon einmal in Fahrt waren, gingen die Engländer aufs Ganze. Schottland sollte nun nicht mehr nur dem Act of Settlement, sondern gleich dem Zusammenschluss zu einem vereinigten Königreich seine Zustimmung geben. Der Regierung in Edinburgh blieb am Ende gar nichts anderes übrig.
Zu dem Zeitpunkt war Schottland finanziell eigentlich ruiniert, weil ein Kolonialabenteuer, ein fast vergessenes, sich als totales Fiasko erwiesen hatte.
Das sogenannte Darien-Projekt.
Aus den Schwierigkeiten des Handeltreibens heraus, was die Engländer eben immer versucht hatten einzuschränken, war in Schottland die Überzeugung gewachsen, man brauche selbst Handelsstützpunkte in der weiten Welt.
Man stieß auf das Gebiet Darien im heutigen Panama.
Panama-Kanal gab es natürlich noch lange nicht. Wäre es den Schotten gelungen, dort eine Landverbindung zwischen Atlantik und Pazifik zu schaffen, dann wäre das einer der zentralen Punkte des Welthandels damals schon gewesen. Also da hätte man wirklich Geld verdienen können.
Schottland setzte alles auf diese eine Karte. Nach heutigen Schätzungen floss ein Viertel bis sogar die Hälfte des liquiden Volksvermögens in das Abenteuer. Aber es ging schief.
Erstens aus planerischen Unzulänglichkeiten, zweitens auch durch pures Pech. Es kamen dann heftige Krankheiten, es kam ungewöhnlich schlechtes Wetter. Aber drittens, es kam auch eine englische Obstruktionspolitik dazu. Man könnte geradezu von Sabotage sprechen.
Am Ende waren von 2600 Siedlern 2000 tot. Und Schottland wirtschaftlich am Ende. Zu schwach, sich dem englischen Unionswunsch noch zu entziehen. Am 22. Juli 1706 beschlossen Unterhändler beider Länder ihre Vereinigung. Sie trat am 1. Mai 1707 in Kraft. Verwaltung und Regierung wurden vereinheitlicht, mit Sitz des Parlaments in London. Ihr Rechtswesen, ihr Schul- und Bildungssystem durften die Schotten weitgehend behalten. Und?
Sie konnten sich Garantien für ihre eigene presbyterianische Kirche raushandeln, denn in England auch damals herrschte die anglikanische Staatskirche.
Und sonst? Wirtschaftliche Ausbeutung, politische Unterjochung, kulturelle Enteignung?
Das sagen die Schotten gerne.
Aber?
Das ist sicherlich etwas übertrieben. Im Gegenteil.
Zunächst hatte das bankrotte Schottland wieder eine Perspektive.
Dadurch, dass der Freihandel eingeführt wurde, war für die Schotten natürlich jetzt plötzlich ein viel größerer Markt für ihre Produkte vorhanden.
Und?
Sie konnten auch im expandierenden britischen Weltreich plötzlich Positionen erreichen, die ihnen vorher nie offen gestanden hätten. Sie konnten in den Kolonien Verwaltungspositionen übernehmen, technische Positionen. Also für aufstrebende Leute ergaben sich völlig neue Möglichkeiten, die es vorher nicht gab.
Kulturell sah die Sache anders aus. Den keltischen Traditionen begegnete England mit Misstrauen. Die Highland Clans wurden vertrieben, ihre Sozialstrukturen zerstört. Zeitweise war sogar das Tragen von Kilts verboten. Auch die schottische Hauptstadt geriet ins Abseits. Denn wer etwas werden wollte, ging nach London. Helmut Weber von der Berliner Humboldt-Universität.
Edinburgh war mal eine der führenden europäischen Kulturstädte. In der Philosophie gibt es die Edinburgher Schule. In Literatur, es gab eine Zeit, da hat man auf die schottische Literatur geschaut, wie eben später mal auf die russische oder auf die skandinavische. Das war eine der führenden Literaturen weltweit. Das hat alles nachgelassen mit dem Zentralitätsverlust.
Immerhin, 300 Jahre hat die Union gehalten. Doch das könnte sich demnächst ändern. Die SNP, die schottische Nationalpartei, gibt sich mit dem Parlament von 1999 nicht zufrieden. Sie will die Rückkehr zu einem eigenen Staat. Bei der letzten Wahl im Mai 2011 hat sie die absolute Mehrheit der Sitze erhalten. First Minister Alex Salmond hat eine Volksabstimmung angekündigt über eine Abtrennung Schottlands von England und damit über das Schicksal ganz Großbritanniens.
Im Zeitzeichen erinnerte Almut Fink an den Unionsvertrag zwischen England und Schottland, der am 22. Juli 1706 vereinbart wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.